RBB 24 Inforadio präsentiert die Tagesschau.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Billiges Plastikspielzeug kommt häufig aus China. Doch durch die Zollpolitik von US-Präsident Trump gerät der Nachschub ins Stocken. Die Folgen für die Lieferketten werden immer deutlicher. Auf dem US-Markt können chinesische Hersteller kaum noch von ihren günstigen Produktionsbedingungen profitieren. Die Zusatzzölle haben ihre Waren so teuer gemacht, dass das Amerika-Geschäft einbricht.
Auch er ist ein Opfer des Handelskonflikts. Spielzeugdinosaurier made in China haben ein Problem in den USA. Die hohen Zusatzzölle machen sie teuer. In Südchina wird viel für den Onlinehandel produziert. Hier Bilder aus besseren Tagen. Für chinesische Händler, die auf Online-Plattformen in den USA verkaufen, lohnt sich das Geschäft kaum noch, so ein Handelsverband. Viele unserer Mitglieder haben ihre Produzenten gebeten, die Produktion zu stoppen. Wenn sie vorher Stückzahlen von 10 Millionen pro Monat exportiert haben, sind es jetzt vielleicht noch 1 Million. Das Übrige wird entweder nicht hergestellt oder ins Lagerhaus gebracht. Auch lassen sie Fabriken vorübergehend schließen. 145% Zölle verlangt die US-Seite inzwischen. China zog mit 125% nach, will es nun aber dabei belassen, heißt es im Staatsfernsehen. Da US-Importe bei dem jetzigen Zollniveau auf dem chinesischen Markt sowieso keine Chance haben, wird China bei weiteren Zollsteigerungen der USA nicht mehr entsprechend nachlegen. In China werden die Tesla-Modelle, die in den USA hergestellt werden, bereits nicht mehr verkauft. Offenbar sind sie zu teuer. Eine weitere Sache scheint die USA zu schmerzen. Elektronik wie Computer und Smartphones, die in die USA eingeführt werden, hieß es heute aus Washington, sollen von Zöllen ausgenommen werden. Vieles davon kommt aus China.
Wir haben im Bereich der Lieferketten eine ganz starke Position Chinas generell bei elektronischen Bauteilen. Ja, da denken wir jetzt bei Leiterplatten und dergleichen. Ja, aber selbst in Bereichen der Luftfahrt hat China Spezialtextilien, die in der Raumfahrt genutzt werden.
Nach einer schnellen Einigung sieht es derzeit aber nicht aus. Keine guten Aussichten für die meisten Unternehmen auf beiden Seiten des Handelskonflikts.
Sarah Schmidt in Washington. Wir haben es gehört, die USA machen Ausnahmen bei den Sonderzöllen, etwa auf Smartphones. Warum?
Eine Erklärung des Weißen Hauses oder von Präsident Donald Trump gibt es noch nicht. Überraschend ist aber, dass diese Ausnahmeregelungen eben auch für Importe aus China gelten. Und überraschend war gestern auch der Zeitpunkt der Veröffentlichung, nämlich abends um 22:30 etwas heimlich still und leise, nicht durch Donald Trump selber oder das Weiße Haus, sondern durch die Zoll- und Grenzbehörde der USA. Und das deutet ein wenig darauf hin, dass Donald Trump möglicherweise öffentlich bei seiner harten Linie gegenüber China bleiben möchte, aber gleichzeitig eben auch vermeiden möchte, dass er amerikanischen Unternehmen schadet. Denn viel Elektronik wird eben in China produziert und dann in die USA importiert. Und durch Zölle könnte er dann natürlich großen amerikanischen Tech-Konzernen schaden.
Wie stehen eigentlich Trumps Anhänger inzwischen zur Zollpolitik des Präsidenten? Verliert er an Rückhalt?
Was die Amerikanerinnen und Amerikaner angeht, sinken seine Umfragewerte. Was aber Republikaner oder Wähler, zu den Republikanern tendierende Wähler angeht, die sagen im Moment noch, dass die China-Politik des US-Präsidenten richtig ist und dass sie glauben, dass sie gut ist für sie selber und das Land. Man muss allerdings bei diesen Umfragen sehr vorsichtig sein, denn sie sind durchgeführt worden, bevor das große Zollpaket angekündigt worden ist.
Sarah Schmidt, vielen Dank. Die Hauptstadt des Oman, Maskat, mit ihren malerischen Moscheen, war heute Schauplatz eines seltenen diplomatischen Treffens. Die USA und der Iran haben Gespräche über ein neues Atomabkommen aufgenommen. Damit will Washington den Iran vom Bau einer Atombombe abhalten. Teheran hofft darauf, dass die USA die Sanktionen lockern. Der iranische Außenminister Araghchi sprach von einer konstruktiven Atmosphäre. Beide Seiten einigen sich darauf, den Dialog fortzusetzen. Die Delegationen trafen nicht direkt aufeinander, sondern tauschten sich über Unterhändler aus. Nach jahrelanger Eiszeit ist das Misstrauen groß.
Nieder mit den USA. Erst gestern wurde dieses Bild auf eine Hauswand gesprüht. Die Menschen in Teheran verfolgen mit großer Aufmerksamkeit das indirekte Treffen mit dem Hauptfeind der Regierung heute im Oman. Ich hoffe, dass das Ergebnis so ausfällt, dass es dem iranischen Volk auch nutzt. Der Iran und die USA können am Verhandlungstisch doch gute Gespräche führen. Das könnte den Interessen beider Seiten nutzen und eine Win-Win-Situation werden. Darum geht es. Der Iran soll unter dem Deckmantel seines zivilen Atomprogramms gerade eine große Menge Uran auf etwa 60% anreichern. Damit könnte das Land laut Angaben der Internationalen Atombehörde kurz davor stehen, atomwaffenfähiges Material zu besitzen. US-Präsident Trump, der 2018 aus dem internationalen Atomabkommen ausgestiegen war, hat jedoch klargemacht, der Iran darf niemals Atomwaffen haben. Der Iran. Wenn es nötig ist, werden wir unser Militär schicken. Auch Israel wird da mitmachen, die werden vorangehen. Aber niemand wird uns Befehle geben. Wir handeln, wie wir wollen. Experten erwarten lange und äußerst komplizierte Gespräche. Wenn ich die Erfahrung früherer Verhandlungen betrachte, denke ich, dass es zu kleineren Abmachungen und Vereinbarungen kommen könnte. Wichtig wird es sein, eine Atommacht Iran zu verhindern. Die Menschen im Iran hoffen, dass man sich annähert, dass sich die Situation nicht weiter verschärft. Das tägliche Leben ist aufgrund der Wirtschaftskrise, der internationalen Sanktionen und der hohen Inflation schwer genug.
Am zweiten Tag ihres Treffens in Warschau haben die EU-Finanzminister über die Finanzierung weiterer Militärausgaben beraten. Diskutiert wurde ein gemeinsamer Verteidigungsfonds. Der geschäftsführende Bundesfinanzminister Kukis sagte, wenn mehrere Staaten gemeinsam größere Mengen an Panzern, Drohnen oder Fregatten bestellten, sinke auch der Preis. Die EU will ihre Verteidigungsausgaben in den kommenden 4 Jahren um 800 Milliarden Euro erhöhen. Das Expo-Gelände im japanischen Osaka. Heute wurde hier die Weltausstellung mit einer großen Zeremonie eröffnet. Mehr als 160 Länder, Regionen und internationale Organisationen präsentieren ihre Ideen für die Zukunft. Im kommenden halben Jahr werden rund 28 Millionen Besucherinnen und Besucher aus aller Welt erwartet. Deutschland ist auf der Expo mit einem eigenen Pavillon vertreten.
Rund wie die deutschen Pavillongebäude. So kann ein klimaschonender Wirtschaftskreislauf aussehen. Im Fokus Unternehmen aus Deutschland, die zum Beispiel aus Holzresten neues Baumaterial gewinnen. Recycling und Kreislaufwirtschaft sind die zentralen Themen der Deutschen auf der Expo in Japan. Einen Blick in die Zukunft bietet die sogenannte Traummaschine. Sie zeigt eine Stadt, in der die Wünsche ihrer Bewohner mit dem Umweltschutz in Einklang sind.
Wie soll denn eure Stadt der Zukunft aussehen? Wie soll die Gesellschaft aussehen, in der du leben möchtest zukünftig? Also wir geben keine Antworten vor, sondern wir versuchen einfach Anregungen in Gang zu setzen.
Auch im japanischen Pavillon steht die Nachhaltigkeit im Mittelpunkt. Aus den Abfällen der Besucher wird hier mit Hilfe von Mikroorganismen Energie erzeugt. Ein Expo-Pavillon als Biogasanlage in futuristischem Design. Ein spektakulärer Ringbau bietet den besten Blick auf die Weltausstellung. Nach Angaben der Organisatoren die größte Holzkonstruktion der Welt. Die Balken sollen später abgebaut und ebenfalls wiederverwertet werden.
Sonne satt und überall blüht es. Während viele gerade den Frühling in vollen Zügen genießen, leiden Menschen mit einer Allergie gegen Pollen. Denn gerade an sonnigen und trockenen Tagen verteilt sich der Blütenstaub besonders gut in der Luft. Derzeit sind es vor allem Birken- und Eschenpollen, die für tränende Augen und eine laufende Nase sorgen.
Der Frühling in seiner vollen Pracht. Das Leben spielt sich wieder draußen ab, wenn da nicht die lästige Kehrseite wäre. Pollen. Was die Hummeln freut, macht Allergikern das Leben schwer.
Oh ja. Schlimm.
Die Augen jucken, es ist ganz fürchterlich und ohne Allergietabletten würde nichts funktionieren.
Ich bin der Betroffene, sie ist die Glückliche. Bei mir ist tatsächlich auch heute die Nase komplett zu.
Ich habe Mitleid mit ihm.
Entsprechend viel los in den Apotheken momentan, wo auf Grippe jetzt Heuschnupfen Hochbetrieb folgt.
Wichtig ist, frühzeitig in die Apotheke kommen, um sich rechtzeitig behandeln zu lassen. Also je länger man wartet, umso schlimmer die Symptome wird, umso schlechter können wir es behandeln, beziehungsweise umso mehr Medikamente brauchen wir.
Vor allem die Birke hat Deutschland fest im Griff. Wo sich die Karte dunkelrot färbt, ist die Belastung aktuell besonders hoch. Durch den Klimawandel verschiebt sich die Saison tendenziell immer weiter nach vorn. 2025 allerdings kein ungewöhnliches Pollenjahr, zeigen die Messstationen der Deutschen Pollenstiftung.
Dieses Jahr hatten wir eher so einen durchschnittlichen Winter. Es war also nicht besonders mild, sodass der fast regulär angefangen hat, der Pollenflug.
Schlimmer anfühlen kann sich's für Betroffene trotzdem. Die anhaltende Trockenheit kann aggressivere Pollen bringen, die auch noch länger in der Luft bleiben. Da hilft nur
Augen zu und durch. Das Leben einfach trotzdem genießen.
Und von der laufenden Nase nicht aus der Spur bringen lassen.
Zum Sport. In der Fußball-Bundesliga hat im Duell der Anwärter auf die Europapokalplätze der SC Freiburg einen wichtigen Sieg errungen. Die Mannschaft von Trainer Schuster gewann durch einen späten Treffer in Gladbach 2:1.
Im Mittelpunkt steht heute Joan Mansambi. Sein später Treffer lässt Freiburg in Gladbach jubeln. Dabei geht die Borussia zunächst in Führung. Christian Günther leitet Honorars Flanke um, 14. Minute. Der Treffer wird als Eigentor von Freiburgs Kapitän gewertet. Es ist ein schwungvolles Spiel bei wunderbarem Wetter in Mönchengladbach. 2 Minuten später die passende Antwort der Gäste. Kübler auf Osterhage, der Ausgleich Gladbachs Keeper Pereira Cardoso wirkt unglücklich. Nach der Pause Freiburg dominant. Pereira Cardoso verhindert mehrfach einen Gladbacher Rückstand. Freiburg aber schafft noch den Siegtreffer in der 90. Minute. Doan auf den eingewechselten Mansambi. Das erste Bundesliga-Tor des 19-jährigen Schweizers. Der Sieg verdient und wichtig für die Freiburger im Rennen um Europa, die damit Gladbach in der Tabelle überholen.
Grenzenloser Jubel bei St. Pauli nach dem Last-Minute-Auswärtssieg in Kiel. Dabei gehen die Hausherren in den blauen Trikots im ersten Durchgang in Führung. Bernhardsson perfekt direkt ins Eck, 21. Minute. Die Gäste aus Hamburg sind aber über weite Strecken das bessere Team, benötigen allerdings beim Ausgleich die Mithilfe von Kiels Keeper Däne, der den Ball nicht fangen kann. Sinani trifft zum 1:1, kein Foul. Die richtige Entscheidung vom Schiedsrichtergespann um Benjamin Brandt. Vom tabellenletzten Holstein kommt offensiv viel zu wenig, Ausnahme der Lattentreffer von Remberg. Die zweite Hälfte dominiert das Team von St. Pauli-Trainer Alexander Plessin dann komplett. Das 2:1 aber fällt erst in der Nachspielzeit. Und das sehr unglücklich aus Holsteiner Sicht. Geschwill klärt hinter der Linie ein Eigentor. Eine bittere Niederlage für Kiel, ein Riesenschritt dagegen für den FC St. Pauli Richtung Klassenerhalt.
Die weiteren Ergebnisse: Bochum, Augsburg 1:2, Hoffenheim, Mainz 2:0, Leverkusen, Union, Berlin 0:0. Im Spiel München gegen Dortmund steht es kurz vor Ende 2:2. Gestern verlor Wolfsburg gegen Leipzig 2:3. Morgen finden noch 2 Partien statt. Stuttgart empfängt Bremen und Frankfurt spielt gegen Heidenheim. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 13. April.
Ab morgen übernehmen atlantische Tiefausläufer die Wetterregie. Es wird wechselhafter, etwas weniger warm und regional auch nass. Die Nacht beginnt oft klar, aber von Südwesten breiten sich Wolken aus und es wird gebietsweise nass. Richtung Nordosten bleibt es bis zum Morgen klar. Dort am Tag erst noch freundlich, sonst wechselhaft mit mehr Wolken als Sonne und es gibt regionale Schauer oder leichten Regen. Am Nachmittag im Norden und Osten auch einzelne Gewitter. Im Westen heute Nacht über 10 Grad, im Südosten nur niedrige einstellige Werte. Morgen oft um oder etwas über 20 Grad, an der Nordsee sowie im westlichen und südlichen Bergland kühler. Montag teils Sonne, teils dichte Wolken, besonders in der Südosthälfte hier und da Schauer und einzelne Gewitter. Auch in den folgenden Tagen wechselhaft, wobei es Mittwoch in der Osthälfte wieder sonniger und wärmer wird.
Das war die Tagesschau. Immer um 20 Uhr. Auch im Radio.
RBB 24 Inforadio Sport.
Die Bayern treffen im Spitzenspiel auf Borussia Dortmund. Es steht aktuell 2:2. Der erste FC Union holt einen Punkt in Leverkusen und Turbine Potsdam verliert auch in Jena in der Frauenbundesliga und muss sich aus dieser wohl verabschieden. Das sind einige Themen in der kommenden Viertelstunde mit Carsten Steinmetz im Studio. Wir sind gleich bei den Bayern, vorher noch zu Union 0:0 in Leverkusen. Heute das Ergebnis. Tolles Resultat. Philipp Hofmeister hat das Spiel verfolgt.
Nicht einmal das Comeback von Superstar Florian Wirtz hat Bayer Leverkusen zurück in die Erfolgsspur gebracht. Eine gute halbe Stunde wollte und musste Wirtz seiner ansonsten ideenlosen Werkself gegen ein gut organisiertes Union Berlin helfen, hatte seine Füße auch mehrfach gefährlich im Spiel. Trotzdem stand am Ende eine aus Leverkusener Sicht enttäuschende Nullnummer. Bayer war in jeder Hinsicht sehr weit weg von einer letzten ultimativen Kampfansage im Titelrennen. Union Berlin dagegen verdiente sich mit Laufstärke, Kompaktheit und Leidenschaft diesen Punkt in Leverkusen, bleibt richtig gut in Form und ist vor allem für die Top-Teams der Liga wieder ein maximal unangenehmer Gegner.
Also Leverkusen nur mit einem Punkt. Das heißt, die Bayern aktuell 5 Punkte vor Leverkusen in der Tabelle und sie haben die Chance, den Vorsprung zu vergrößern. Jetzt im Samstagabendspiel gegen Borussia Dortmund. Die Dortmunder, die benötigen Punkte fürs europäische Geschäft, für die Europa League oder vielleicht sogar doch noch für die Champions League. Bayern gegen Borussia Dortmund. Taufik Khalil ist unser Reporter in München im Stadion und 4 Tore hat er gesehen.
3 Minuten regulär noch zu spielen und Vincent Kompany, der hat sich den Pavlovic gerade mal geholt und hat ihm da ein bisschen was erklärt, der da wirklich ganz schlampig vorher einen Ball verloren hatte am eigenen Strafraum, wollte den eigentlich rausspielen zur Eckfahne, aber mit viel zu wenig Wumms und dann richtig in die Füße von Girassi. Nur Glück gehabt, da haben sie die Bayern, dass die Dortmunder daraus nichts machen konnten. Es sind zu viele Fehler hinten, da müssen sie dringend nachschärfen, wenn sie in Mailand eine Chance haben wollen, denn wenn sie die Mailänder so zum Tore schießen einladen, dann wird es ganz schwierig, das 1:2 aus dem Hinspiel umzudrehen. Es ist hier auf jeden Fall auf beiden Seiten noch was möglich, auch weil die Dortmunder mitspielen. Jetzt die Münchner wieder. Den Ball nach vorne auf Kingsley Coman, war auch lange draußen, ist jetzt im Spiel, spielt da auf der Thomas-Müller-Position. Statt den Ball, legt ihn sich auf den rechten Fuß, nein, legt ihn rüber. Adeyemi da, auch schon reingekommen vor ein paar Minuten, kann den Ball klären. Maximilian Bayer, der heute sehr stark war, musste raus für ihn. Die Münchner über die linke Seite, Rafael Guerrero. Topspiel, seitdem der drin ist, für den trödeligen Kim, der so ein bisschen die Bälle da einfach vertrödelt hat hinten und auch schlecht ausgesehen hat. Seitdem ist alles anders. Kingsley Coman links, da geht die Fahne vom Linienrichter aber super spät hoch. Das Abseits schon fast 2 Sekunden und dann erst geht die Fahne hoch und auf der Uhr. Noch 1,5 Minuten, ja, ich schätze mal, gibt es noch so 2-3 Minuten Nachspielzeit. Da haben die Bayern noch eine Möglichkeit, ein bisschen mehr zu machen als nur einen Punkt aus diesem Topspiel. Es steht 2:2 zwischen Bayern München und Borussia Dortmund.
Und wir sind gleich zurück zur Schlussphase dieser Partie. Kommen nochmal zum ersten FC Union 0:0 in Leverkusen. Starke Leistung der Mannschaft und auch der Trainer war zufrieden, Steffen Baumgart.
Das war heute wirklich harte Arbeit. Und da muss man auch sagen, haben wir, ich glaube, bei einer der stärksten offensiven Mannschaften sehr, sehr wenig zugelassen. Hatten selbst 3 sehr gute Möglichkeiten, gehen eigentlich 1:0 in Führung. Mit einem sehr, sehr guten Kopfball, der überragend gehalten war. Und dann der Nachschuss halt aus einer Abseitsposition. Da hat man, wenn es Quäntchen hat, dann steht es da 1:0. Aber am Ende muss man sagen, die Jungs haben es überragend verteidigt, haben sich auch allem gegengestemmt, was da war und nehmen wir gerne mit.
Die Union-Serie hält also auch in Leverkusen. Aus den letzten 5 Spielen hat das Team um Kapitän Christopher Trimmel starke 11 Punkte geholt.
Wir haben uns eingeschworen vor dieser Serie schon, dass ja im Abstiegskampf um gewisse Dinge geht, die man ja vielleicht am Anfang der Saison nicht zur Hand hat. Wir haben defensive Stabilität in die Mannschaft gebracht. Das war, glaube ich, auch wichtig in der Phase. Dass es dann so läuft, ist natürlich auch überraschend, weil am Ende war man schon ein bisschen zu unkonstant. Und freue mich natürlich sehr, dass das jetzt über so viele Spiele schon hält.
Also der erste FC Union sehr zufrieden mit dem 0:0, 1 Punkt beim deutschen Meister Bayer Leverkusen. In Mönchengladbach trafen 2 Kandidaten für die europäischen Wettbewerbe aufeinander. Die Borussia empfing den SC Freiburg und musste sich den Gästen 1:2 geschlagen geben. Tim Wichmann über den Freiburger Erfolg in Mönchengladbach.
Freiburg drohte zu verzweifeln am 19-jährigen Ersatzkeeper der Gladbacher. Thiago Pereira Cardoso hielt der Borussia mit teils herausragenden Paraden lange einen Punkt fest. Doch auch die Breisgauer hatten noch einen Teenager in der Hinterhand. Der eingewechselte Johan Mansambi köpfte in der 90. Minute ein zu seinem ersten Bundesligator und zum Sieg im direkten Duell der Europapokalaspiranten. Durch den schiebt sich Freiburg in der Tabelle vorbei an den Gladbachern auf Rang 6 und bis auf 3 Punkte ran an die Champions-League-Plätze. Die zu erreichen ist für Gladbach zwar weiter möglich, scheint nach der zweiten insgesamt schwachen Offensivvorstellung aber deutlich unwahrscheinlicher.
Ein Last-Minute-Treffer sichert dem SC Freiburg also 3 Punkte in Mönchengladbach. Wir sind zurück in München. Die Schlussphase des Samstagabendspiels FC Bayern gegen Borussia Dortmund. Die beiden Mannschaften, die ja auch unter der Woche in der Champions League aktiv gewesen sind, beide ohne Erfolg. Jetzt treffen sie in der Bundesliga aufeinander. Die Schlussphase also mit unserem Reporter Taufik Khalil in München.
Ein Spiel, zwei völlig unterschiedliche Hälften. Nächste Gelegenheit für die Bayern. Joshua Kimmich, die möchten hier mehr. Steht 2:2, 0:0 zur Pause. Nach einer taktisch etwas zerfahrenen ersten Hälfte, wo die Bayern mehr Möglichkeiten hatte. Aber dann 4 Treffer. Erst Dortmund. Bayer 1:0 vorne, 48. Guerrero Ausgleich, 66. Gnabry 69. 2:1 für die Bayern, 75. Minute. Waldemar Anton 2:2. 4 Minuten gibt's obendrauf und 1,5 Minuten sind bereits rum. Die Bayern gehen sehr langsam dafür, dass ihnen das hier ganz schön viel bringen würde. Denn so sind es im Moment 6 Punkte vor Bayer Leverkusen. Und sie müssen bis zum Schluss schon noch so ein bisschen gucken, dass sie Punkte einfahren. Wenn sie gewinnen würden, wären es 8. Das wäre natürlich ein Riesending. Jetzt kommt die Ecke von Kimmich. 2:10 auf der Uhr. Gnabry ist auch da. Thomas Müller ist draußen. Kingsley Coman in der Mitte. Harry Kane in der Mitte. Kobel ist da. Der haut die Kugel raus. Serge Gnabry spielt den Ball zusammen mit Michael Olise, hat die Seite gewechselt. Olise jetzt auf der linken Seite. Serge Gnabry zentral, spielt schön im Zusammenspiel mit Guerrero, aber die Dortmunder kriegen den Fuß dazwischen. Urbich muss aufpassen, muss wieder ein paar Meter nach hinten. Das Ganze auf der linken Seite. Die Bayern unterwegs. Rafael Guerrero 10 Meter in der Hälfte, 15 Meter in der Hälfte von Borussia Dortmund. Legt wieder nach hinten. Konrad Leimer hat den Ball, spielt wieder links rüber. Das Ganze spielt jetzt auf der linken Seite. Alle in der Hälfte von Borussia Dortmund und alle auf der linken Seite in der Hälfte von Borussia Dortmund. Da ist jetzt richtig viel Verkehr. Nur die beiden Torhüter halten sich daraus ein bisschen. So, Josip Stanisic hat den Ball, bringt ihn rein. Auf den Kopf von Harry Kane, nein, auf den Kopf von Emre Can, der da hinten klären kann. Der sehr stark gespielt hat, der sehr stark verteidigt hat. Nächster Ball kommt in die Mitte und dann ist Michael Olise, Dropkick, nimmt den Ball aus der Luft. Aufsetzer, Zentimeter rechts neben den Torpfosten, schön lange in der Luft gewesen. Hatte da auch viel Platz, kein Dortmunder weit und breit da. Und dann der Olise, macht ihn nicht, da hat er schon schwerere gemacht in diesem Jahr. War aber natürlich auch aus der Luft nicht ganz einfach. 1 Minute noch auf der Uhr in dieser faszinierenden zweiten Spielhälfte. Deswegen sind so viele Länder auf der Welt dabei, weil sie sich sowas erhofft haben. Nach der ersten werden sie sich gedacht haben, schauen wir mal, ob das noch besser wird. Die zweite hat für alles entschädigt. Da ging es rauf und runter. 25:11 Torschüsse. Und die meisten von denen, die waren richtig gut. Das waren richtige Torschancen. Die Dortmunder, Kobel lässt sich viel Zeit. Schlägt den Ball dann nach vorne. Dann gibt es einen Foul in der Spielfeldmitte, sagen die Bayern. Nee, sagt der Schiedsrichter. Lässt weiterlaufen, Tobias Welz. Kugel ganz hinten auf der Seite von Borussia Dortmund. Anton zurück, der Torschütze zu Kobel. Kobel mit der Kugel weit raus. 20 Sekunden auf der Uhr. Und dann können sich danach beide Mannschaften wieder um den Europapokal kümmern. Keiner geht als Verlierer, wenn es dabei bleibt, in das Spiel gegen Barcelona, die Dortmunder oder die Bayern gegen Inter Mailand. Die Dortmunder nochmal mit einer Chance über die rechte Seite, bringen den Ball rein. Nein, Riasen, Schuss landet nur an der Hacke von Guerrero, der super stark gespielt hat. Viel stärker heute hinten links, viel gefährlicher, viel torgefährlicher als in der Champions League am Mittwoch. Am Dienstag, wo er da einfach nicht wirklich gut ausgesehen hat zentral. Und jetzt nimmt der Schiedsrichter den Ball, sagt Schluss, aus, Ende, 2:2 zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund in einem super Topspiel, zumindest in der zweiten Hälfte. Da war richtig viel Musik drin. Beide Mannschaften also ohne Niederlage in die schwere Europapokalwoche. Ist ja auch schon was wert. 2:2.
Taufik Khalil war unser Reporter in München. Abstiegskampf war heute Nachmittag angesagt im Kellerduell Holstein-Kiel gegen den FC St. Pauli. Die Kieler wollten mit 3 Punkten eventuell den letzten Tabellenplatz verlassen und die Hamburger mit in den Abstiegskampf hineinziehen. Aber es kam ganz anders. Die Gäste siegten 2:1. Lars Pegelow über den Auswärtserfolg von St. Pauli und die große Ernüchterung bei den Gastgebern.
Riesenenttäuschung im Kieler Holstein-Stadion. Nicht nur über die Niederlage gegen den FC St. Pauli, sondern auch, weil die meisten Störche-Fans nach diesem 1:2 nur ein Gefühl haben konnten. Das war es dann wohl bald mit der Bundesliga. Ein unglückliches Eigentor von Max Geschwill in der 2. Minute der Nachspielzeit entschied die Partie. Eine zähe Partie, in der schließlich Kiel zunächst durch Alexander Bernhardsson in Führung gegangen war und die reiferen St. Paulianer durch Daniel Sinani zum Ausgleich kamen. Kiel muss mehr denn je mit der zweiten Liga planen. St. Pauli hat einen zwar glücklichen, aber auch großen Schritt getan Richtung Klassenerhalt.
Kiel enttäuscht, St. Pauli dagegen fast schon gerettet, liegt 7 Punkte über dem Relegationsplatz. Trainer Alexander Blessin will aber noch keine Euphorie aufkommen lassen.
Was ich unter allen Umständen vermeiden will, ist dieser Relegationsplatz. Also und da gucke ich drauf. Und da wollen wir natürlich eine möglichst große Distanz dann auch haben. Und deswegen bin ich einfach nicht so, dass ich jetzt hier ausflippe. Wären es jetzt 9, 10 Punkte auf den Relegationsplatz, dann wäre es wieder was anderes. Deswegen trotzdem die Sinne schärfen und dann einfach weiterhin fokussiert sein. Und ohne, dass ich jetzt Partycrasher bin oder sein will.
Nach 11 Spielen ohne Niederlage musste sich der FC Augsburg vor einer Woche dem FC Bayern geschlagen geben. Jetzt wollen die Augsburger vielleicht eine neue Serie starten. Beim VfB Bochum haben sie heute gut losgelegt und 2:1 auswärts gewonnen durch einen Treffer kurz vor Schluss. Und da waren sie sogar in Unterzahl. Bochums Trainer Dieter Hecking war natürlich anschließend frustriert.
Wir haben verloren. Enttäuschung darf da sein. Enttäuschung muss da sein. Wir müssen es wieder gemeinsam verarbeiten. Je nachdem, was Heidenheim jetzt morgen macht, ist es jetzt realistisch, der Dreikampf um den Relegationsplatz. Da haben wir noch 5 Spiele, den zu holen. Und das ist jetzt die neue Aufgabe.
Bochum weiter tief im Tabellenkeller. Die TSG Hoffenheim holt dagegen 3 Punkte für den Klassenerhalt. Die Hoffenheimer besiegten den FSV Mainz mit 2:0. In der zweiten Liga konnte Hertha BSC die Erfolgsserie nicht fortsetzen. Die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl spielte 1:1 gegen Darmstadt. Dem SSV Ulm ist eine große Überraschung gelungen. 1:0 gegen den Aufstiegskandidaten 1. FC Magdeburg. Hannover 96 musste sich Elversberg mit 1:3 geschlagen geben. In der Frauenbundesliga rückt der Abstieg von Turbine Potsdam immer näher. Das abgeschlagene Schlusslicht der Tabelle konnte auch beim drittletzten Carl Zeiss Jena nicht gewinnen und nicht den ersten Saisonsieg feiern und unterlag 0:1. Lars Becker berichtet.
Das war's für Turbine Potsdam. Nach der 0:1 Niederlage des abgeschlagenen Tabellenletzten beim Konkurrenten Jena ist der erneute Abstieg aus der Bundesliga nur noch theoretisch zu verhindern. Das Fünkchen Hoffnung von Trainer Kurt Russ und seinem Team auf ein Fußballwunder verglimmt.
Die ganze Mannschaft ist zerstört, wenn ich ganz ehrlich bin. Und das Trainer natürlich auch. Weil ich habe schon erhofft, dass wir heute noch 3 Punkte holen, dass wir noch ein bisschen eine Chance haben, dass wir noch leben und so. Und ja, das tut ja dann richtig weh, wenn du das Spiel nach Hause verlierst.
Der entscheidende Treffer in einem relativ ausgeglichenen Spiel fiel nach einer Stunde im Anschluss an einen Freistoß. Aber selbst ein Unentschieden hätte den Potsdamerinnen nicht weitergeholfen. 3 Spieltage vor Saisonende beträgt der Rückstand von Turbine auf Jena jetzt 9 Punkte plus die deutlich schlechtere Tordifferenz. Das ist nicht mehr aufzuholen. Dazwischen liegt zwar noch Köln, aber der FC hat aktuell 6 Punkte mehr als Turbine, ebenfalls die klar bessere Tordifferenz und am Montag noch das Spiel in Leverkusen. Realistisch betrachtet ist es vorbei. Ex-Nationalspielerin Bianca Schmidt.
Natürlich haben wir noch 3 Spiele, wo 9 Punkte möglich sind. Aber wenn wir die Gegner uns anschauen, wir werden definitiv nicht aufgeben. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Niederlagen von Köln vorausgesetzt, müsste Turbine aus den 3 Partien gegen Leverkusen und Wolfsburg zu Hause sowie zum Abschluss in Köln Minimum 7 Punkte holen. Angesichts des einen bisherigen Pünktchens ein Ding der Unmöglichkeit.
Es ist sehr traurig, es tut mir richtig leid, dass ich das nicht geschafft habe. Den Umschwung, ja, im Prinzip müssen wir uns alle bei der Nase nehmen, die Mannschaft, das Trainerteam, ich glaube auch der Verein selber auch. Und ja, es wird ganz, ganz schwer. Ich meine, der Verein wird sehr Gedanken gemacht haben, wie das weitergeht.
Ein erneuter direkter Wiederaufstieg scheint kaum möglich. Turbine Potsdam, einem der ganz großen Traditionsvereine des deutschen Frauenfußballs, droht der Absturz in die sportliche Bedeutungslosigkeit.
Formel 1, McLaren-Pilot Oscar Piastri hat sich die Pole Position für den großen Preis von Bahrain gesichert. Hinter dem Australier landete George Russell im Mercedes auf dem 2. und Charles Leclerc im Ferrari auf dem 3. Platz. Weltmeister Max Verstappen musste sich mit dem 7. Platz zufrieden geben. Der einzige deutsche Fahrer Nico Hülkenberg geht morgen vom 16. Startplatz aus ins Rennen. Eishockey, die deutsche Männernationalmannschaft, hat ein Testspiel für die bevorstehende WM gegen Tschechien knapp verloren. In Regensburg hieß es am Ende 1:0 für die Gäste. Das Frauenteam hat sich bei der WM in Tschechien in Budweis gegen Norwegen mit 5:2 durchgesetzt. Und Handball in Köln geht's an diesem Wochenende in einem Final Four Turnier. Um den Pokalsieg bei den Männern im ersten Halbfinale hat sich Kiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen knapp durchgesetzt, 32:31 nach Verlängerung. Und soweit der Sport mit Carsten Steinmetz.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Der ARD-Infoabend.
Nachrichten.
Um 20.30 Uhr Nachrichten von BR24 mit Silke von Walkow. Tel Aviv. Israel will nach eigenen Angaben den Militäreinsatz im Gazastreifen deutlich ausweiten. Verteidigungsminister Katz sagte, es werde fast das gesamte Palästinensergebiet betroffen sein. Die Stadt Rafah im Süden sowie die sogenannte Morag-Achse zwischen Rafah und Khan Yunis gehörten nun zu einer israelischen Sicherheitszone, so Katz weiter. Zuvor hatte die israelische Armee die Bevölkerung von Khan Yunis aufgefordert, die Gegend zu räumen. Washington. Die USA erheben nun doch keine Sonderzölle auf Smartphones, Laptops, weitere elektronische Geräte, Festplatten und Speicherchips. Das hat die Zoll- und Grenzschutzbehörde CBP mitgeteilt und beruft sich auf ein Memorandum von US-Präsident Trump. Die Ausnahme gelte rückwirkend ab dem 5. April und zwar auch für chinesische Produkte. Eigentlich gelten für Einfuhren aus China in die USA Zusatzzölle in Höhe von mittlerweile 145%. Das hätte unter anderem Produkte des US-Konzerns Apple viel teurer gemacht, weil er viel in China produzieren lässt. Maskat. Im Zuge der Atomverhandlungen haben zum ersten Mal seit Jahren hochrangige Vertreter der USA und des Iran direkt miteinander gesprochen. Nach iranischen Angaben trafen sich Außenminister Araghchi und der US-Sondergesandte Witkoff ein paar Minuten lang von Angesicht zu Angesicht. Zuvor hatte es gut 2 Stunden lang unter omanischer Vermittlung indirekte Gespräche über ein neues Atomabkommen gegeben. Die USA wollen verhindern, dass der Iran eigene Atombomben herstellt. Nächsten Samstag sollen die Verhandlungen fortgesetzt werden. London. Das britische Parlament will den letzten konventionellen Stahlhersteller des Landes retten. In einer Sondersitzung beschlossen beide Kammern ein Gesetz, mit dem die Regierung die Kontrolle über das Werk der Firma British Steel im nordenglischen Scunthorpe übernehmen kann. Das Werk gehört seit 2020 einer Unternehmensgruppe aus China, die es für unrentabel erklärt hatte und nicht weiter betreiben will. Eine Schließung hätte auch Folgen für die britische Rüstungsindustrie. Zum Fußball. In der Bundesliga bleibt der FC Bayern auf Meisterkurs. Das Topspiel am Abend zu Hause gegen Borussia Dortmund endete 2:2. Die Bayern liegen damit weiter an der Tabellenspitze und haben 6 Punkte Vorsprung auf Leverkusen. Die weiteren Ergebnisse: Bochum-Augsburg 1:2, Hoffenheim-Mainz 2:0, Leverkusen-Union Berlin 0:0. Und das Wetter in Deutschland: sonnig und warm, in der Nacht zunächst klar, von Südwesten her dichte Wolken und leichter Regen, morgen im Nordosten anfangs freundlich. 20.33 Uhr. Der ARD-Infoabend.
China ist für die deutsche Wirtschaft ein wichtiger Produktionsstandort und Handelspartner. Jetzt allerdings kriselt es, nicht nur wegen des aktuellen Handelsstreits mit gegenseitigen Strafzöllen zwischen den USA und China. Unser Politik-Podcast Die Entscheidung befasst sich deshalb mit der Geschichte der deutsch-chinesischen Beziehungen, die immer stark von wirtschaftlichen Interessen geprägt waren. Beispiel Volkswagen. VW baute als erstes deutsches Unternehmen eine Fabrik in China und erlebte dort einen sagenhaften Boom, wie Herr Li deutsche Autos nach China brachte. Podcast Folge 2, die Boomjahre.
Ein deutsches Auto für China.
Großartig.
Aber gar nicht so einfach.
Die Chinesen fanden Santana die Hintertür zu klein.
Und eine kleine Hintertür, das geht gar nicht bei einem Auto in China in den 80er Jahren. Weil damals können sich nur Staatsbeamte ein eigenes Auto leisten. Und die fahren natürlich nicht selbst. Die werden chauffiert. Die wollen bequem und würdevoll hinten einsteigen. Durch eine große Tür. Also verlängert Volkswagen sein Modell, den Santana.
Durch die Verlängerung ist plötzlich sehr bequemste Auto in China.
Und das bequemste Auto in China wollen alle haben. Willkommen in den Boomjahren von Volkswagen in China. Die sind richtig golden für den Autobauer, aber nicht ohne Risiko. Eine Hintertür zu verlängern, ist da definitiv das kleinste Problem, das Volkswagen lösen muss. Und damit hallo zu Die Entscheidung.
Ich bin Christine Auerbach, eure Host für diese Staffel. Wir erzählen euch die Geschichte von Venpo Lee. Den habt ihr gerade schon gehört. Und das ist auch die Geschichte, wie Volkswagen und die gesamte deutsche Wirtschaft entscheiden, wir gehen nach China. Das ist Folge 2, Boomjahre. Alle anderen Folgen gibt es schon in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und diese Boomjahre, die hast du, Astrid, Reporterin für die Staffel, ja richtig miterlebt als Korrespondentin in China für die ARD.
Ja, genau, das war 2005 bis 2011, da war ich schon Mitte 30 und es war die Hochzeit dieser Boomjahre. Alle, das hat man gemerkt, waren total besoffen von den Möglichkeiten, die ihnen China geboten hat.
Der Grundstein für diese Boomjahre, wo du dann die Spitze mitbekommen hast, Astrid, der wird ja schon sehr früh gelegt, in den 80er Jahren. Und eine große Rolle spielt da von Anfang an Venpo Lee. Das ist der Mitarbeiter von Volkswagen, der eigentlich bei der Abteilung für Motorenentwicklung arbeitet. Er hat chinesische Wurzeln und er hilft schon 1978 beim Übersetzen, weil damals steht unangekündigt eine chinesische Delegation bei Volkswagen vor den Toren. Und das ist der Startschuss für eine Zusammenarbeit von Volkswagen und China. 1984 baut VW sein erstes Werk in Shanghai. Und Herr Lee ist bei all dem, was in den Boomjahren bei Volkswagen in China passiert, nicht mehr wegzudenken. Er ist es zum Beispiel, der fast schon nebenbei den chinesischen Namen für Volkswagen erfindet, weil Volkswagen heißt in China nämlich, jetzt musst du mir helfen.
Dajong heißt das. Und das heißt übersetzt große Masse, also nicht etwa Volk.
Plötzlich habe ich eine Masse gefunden. Gar nicht schlecht. Große Masse ist ein Volk. Dajong.
Also, der Name ist da. Bleibt nur die klitzekleine Frage, welches Automodell soll die große Masse denn in China jetzt bauen? Und da fällt die Wahl auf den hier.
Ja, das ist der Santana, ihr habt es vielleicht auch verstanden. Der war in Deutschland als Modell überhaupt nie erfolgreich. Die Deutschen fanden den altbacken mit seinem Stufenheck. Sie fanden ihn einfach nicht cool.
In China ist es total anders. Wir haben Herrn Lee ja vorhin gehört. Der Santana wird hinten einfach verlängert und dadurch wird er das Auto der Chefs. Muss man schon erst mal draufkommen, dass das dann ein Erfolgsrezept sein kann, wenn man ja Volkswagen ist, also oder der große Masse Autobauer, wenn man dann nicht ein Auto entwickelt für die große Masse, sondern für die Chefs.
Naja, ganz so verwunderlich ist das eigentlich nicht. Denn die kommunistische Partei mit ihren vielen, vielen Funktionären, das ist die herrschende Kaste. Und dass die den Santana so klasse finden damals, das ist sehr wichtig, weil das sind die vielen, das ist die Masse. Und dann kam noch hinzu, dass viele Taxen Santanas waren. Das waren jetzt nicht unbedingt die, die länger waren. Man konnte sich darin also nicht unbedingt als Chef fühlen. Ich bin ja auch oft Santana-Taxi gefahren. Aber alle fuhren halt einfach in diesen Taxen. Und deswegen wurde der Santana zu einem Riesenerfolg in China. Man muss sich mal vorstellen, 38 Jahre lang hat Volkswagen den dort produziert und 6 Millionen Exemplare verkauft bis Ende 2021. Erst da wurde die Produktion eingestellt.
Venpo Lee jedenfalls, der bekommt den Erfolg des Santanas wirklich aus nächster Nähe mit. Die chinesischen Partner von Volkswagen, die wollen nämlich einen Ansprechpartner von Volkswagen vor Ort. Und da fällt die Wahl, ganz klar, auf Venpo Lee. Er ist ja von Anfang an mit dabei und er hat das Vertrauen von beiden Seiten. Und ja, 1984 beginnt Volkswagen sein Werk in Shanghai zu bauen und kurz darauf ziehen dann eben auch die Lees nach China. Und sein Büro, das richtet Venpo Lee erstmal in einem Hotelzimmer ein. Und Familie Lee, die sind nicht die einzigen aus Europa damals in Peking. Nach und nach kommen immer mehr Ausländer nach China, weil es hat natürlich nicht nur Volkswagen verstanden, wie lukrativ dieser Markt ist. Es bricht damals eine richtige Goldgräberstimmung aus in den 80er Jahren.
Ja, das ist das Land für Pioniere, dieses China. Alle träumen sie von 1 Milliarde und mehr Kunden und vergessen dabei vielleicht sogar, dass es da auch Risiken gibt nach wie vor. Denn China ist ja immer noch ein kommunistisches Land. Es herrscht die Partei. Und gleichzeitig ist es aber auch eine neue Chance. Ich habe da eine Frau getroffen, die das schneller begriffen hat als irgendwer sonst in Europa. Sie ist eine Münchnerin und sie heißt Sabine Stricker-Kellerer. Als der Boom in China Mitte der 80er beginnt, ist sie gerade knapp 30 und fertig mit ihrem Jurastudium. Und was dazu kommt, sie ist total fasziniert von China, gerade eben, weil es so fremd und im Umbruch ist.
Ich habe ganz allein als Anwalt im dritten Jahr meinen Koffer genommen und bin nach Peking geflogen und habe gesagt, jetzt machen wir hier ein Büro mit der Kanzlei, zu der ich damals gehört habe. Ja.
Die Kanzlei hat sich wahrscheinlich gewundert, dass da jemand versteht, dass in diesem Boom was fehlt. Und es fehlt tatsächlich was, eben dieser juristische Schutzschirm für die ausländischen Unternehmen, die jetzt anfangen, nach China zu kommen. Sabine Stricker-Kellerer, die weiß auch, um diesen aufzubauen, da muss man vor Ort sein. Da reicht's nicht, von München aus da irgendwie helfen zu wollen. Deshalb packt sie also 1985 ihre Koffer und wird der erste europäische Anwalt überhaupt, besser gesagt die erste Anwältin in Peking, aber kein Mann hat das ja auch probiert damals. Sie hat am Anfang nur eine einzige Mitarbeiterin und auch ihr Büro ist in einem Hotelzimmer.
Wahrscheinlich direkt von dem von Herrn Li.
Ja, das kann schon sein. Es war damals üblich. Diese Zimmer wurden auch zugewiesen. Die konnte man sich nicht einfach aussuchen. Und es gab ja auch keine Infrastruktur überhaupt dort.
Was ist die für eine Frau? Also was muss man haben, um da einfach so hinzugehen?
Also diese absolute Leidenschaft für dieses fremde Land China, das hat sie, das bringt sie mit. Sie lernt auch Chinesisch. Und an die erste Zeit in Peking, da erinnert sie sich so.
War schön, klar. Das war schön, waren die wilden Anfänge und man hat sich wahnsinnig viel geholfen. Die Unternehmen untereinander haben sich viel geholfen.
Na, dazu muss ich sagen, das war auch nötig, denn es ist ja nicht so lang her, dass Mao Zedong 1976 gestorben war. Es gab noch keine Privatwirtschaft, es gab keine Ausländer Ende der 70er Jahre. Das alles hat sich jetzt erst entwickeln müssen. Alles drängt massiv nach China, alles ändert sich.
Wenn ein neues Gesetz rausgekommen ist, und damals kamen ja viele, weil alles blank war, dann bin ich halt zu demjenigen gegangen, der das Gesetz gemacht hat und habe mit ihm diskutiert, wie er sich das gedacht hat, wie man das wohl anwenden soll. Also man musste auch gar keine Bibliotheken voller Bücher zum chinesischen Recht lernen, wie man das in jedem anderen Land muss, weil es ja gar keins gab, sondern wenn die neu rausgekommen sind, hat man sich mit denen auseinandergesetzt und ist so mitgewachsen. Das waren also die wilden Anfänge.
Ja, man hört so richtig raus, diese wirtschaftlichen Möglichkeiten, die schienen grenzenlos zu sein.
Das war ein boomender Markt und die Begrenzung war das technisch Machbare.
Ja, Sabine Stricker-Kellerer hat damals gar nicht das Gefühl gehabt, dass sie sich irgendwie um Politik, um Einschränkungen der Politik kümmern muss.
Wie war denn die politische Situation aber damals in China, also in den 80er Jahren? Wer hält denn diesen westlichen Firmen ja im Endeffekt dem Kapitalismus, den man jahrzehntelang bekämpft hat, dann so auf einmal so die Hand hin?
Ja, da ist ein Name sehr, sehr wichtig. Deng Xiaoping, den hat man bestimmt schon mal gehört. Der steht für den Kurswechsel nach dem Tod von Mao Zedong. Und Deng, der will jetzt sein Land modernisieren, will das Land liberalisieren, vor allem die Wirtschaft will er liberalisieren, damit es den Leuten besser geht. Und gleichzeitig bleibt er aber Kommunist und ein Politiker, der die Zügel fest in der Hand hält.
Ich wollte wissen, wie man in Deutschland damals auf China geschaut hat in diesen Jahren. Und deswegen habe ich in unserem Archiv geforscht und habe einen alten Fernsehbeitrag von 1984 gefunden. Das ist genau das Jahr, wo Volkswagen eben anfängt, sein Werk in China zu bauen. Und dieser Fernsehbeitrag oder der Reporter darin, der fasst diese Zeit, die du beschreibst, Astrid, in China damals ganz gut zusammen.
Besucher aus dem Westen, die mit China ins Geschäft kommen wollen oder als Journalisten eingeladen worden sind, werden von den Gastgebern in Shanghai stets in eines der zahlreichen Varieté-Theater geführt. Und mit der Nummer auf dem Drahtseil drängt sich Symbolik geradezu auf. Wie wird China mit den zahllosen Problemen fertig, die mit seinen kühnen Schritten da vorn einhergehen? Ist das Tempo ausgewogen oder gar so rasant, dass die gesamte Gesellschaft außer Balance geraten kann?
Ja, und dieser Balanceakt, diese Aufbruchsstimmung im Land, der hat auch die Menschen im Land selbst erfasst, also die Chinesen. Mein chinesischer Kollege im ARD-Studio in Shanghai, der hat mir das immer wieder erzählt, wie das war in seiner Kindheit. Die Chinesen haben an mehr persönliche Freiheiten geglaubt. Die jungen Leute vor allem, die wollen jetzt plötzlich Filmemacher werden oder Schriftsteller, vielleicht auch Unternehmer. Und an den Unis, da hofft man auf sehr viel mehr Freiheiten. Gleichzeitig muss man aber sagen, wird das Leben immer teurer. Das bringt die Freiheit einfach mit sich. Viel teurer wird das Leben. Im Frühjahr 89, da starten Demonstrationen, vor allem in Peking. Massen von Studenten, die kampieren auf dem Platz des himmlischen Friedens. Sie fordern demokratische Freiheiten und protestieren gegen die Inflation und die Korruption innerhalb der KP. Und dann kommt der 4. Juni 1989.
Und dann kommt eben das für viele Unfassbare. Diese Soldaten der Volksbefreiungsarmee, die schossen wahllos mit Maschinenpistolen in die Menge. Die fuhren einige Zeit danach mit ihren gepanzerten Fahrzeugen alles zusammen, was auf dem Platz noch da war. Und chinesische Augenzeugen berichten, dass sie selbst über Zelte hinwegfuhren, in denen noch Studenten waren.
Das ist Ludwig Tamm. Einer meiner Vorgänger als China-Korrespondent für die ARD, der ist damals Augenzeuge des Massakers auf dem Tiananmen, dem Platz des himmlischen Friedens in Peking. Wie viele an diesem 4. Juni 1989 genau sterben, bleibt unklar. Westliche Quellen wie das Rote Kreuz gehen von etwa 3000 Toten aus, China von etwa 300. Es wird konsequent totgeschwiegen. Es wird sogar bis heute so konsequent totgeschwiegen, dass viele junge Leute überhaupt nicht mehr wissen, dass damals überhaupt was passiert ist. Dabei war es nicht nur eine Demokratiebewegung von Studenten, die hat auch Arbeiter erfasst, die unter den steigenden Preisen gelitten haben.
Die vielen westlichen Firmen, die in der Zeit gerade in China anfangen, die stehen damals natürlich auch vor der Frage, boah, sollen wir überhaupt weitermachen oder sollen wir gleich wieder aufhören in China? Und auch Volkswagen stellt sich natürlich diese Fragen. Wen Puli, ihr Mitarbeiter, der ist zum Zeitpunkt des Massakers in Deutschland und er sagt, die Anzeichen, dass sich da in China was zusammenbraut, die haben sie damals schon länger gesehen.
Und deswegen haben wir in Deutschland, in Wolfsburg, ein Krisenteam gegründet.
In diesem Team sind drei Vorstandsmitglieder von Volkswagen und Wen Puli ist der Koordinator. Im Krisenteam diskutieren sie, ob China die Reformen jetzt zurückdrehen wird, sich wieder abschotten wird, wie zu Maos Zeiten.
Da habe ich gesagt, China werde niemals zurück zu Mao Zeit, obwohl der Haldleiner auch sehr harte gegen die Modernisierung, aber die wollen nicht zurück.
Viele andere westliche Firmen stoppen ihre Werke. Wen Puli ist der Meinung, abwarten, jeden Tag schauen, wie sich die Situation entwickelt. Er setzt sich mit seiner Meinung durch. Obwohl die Situation unübersichtlich ist, läuft die Arbeit in der Shanghaier VW-Fabrik weiter. Dort ist es ruhig. Aber ob das so bleibt, das weiß zu diesem Zeitpunkt niemand. Trotzdem ist sich Wen Puli sicher, wenn VW bleibt, dann werden das die chinesischen Partner Volkswagen hoch anrechnen. Und er wird Recht behalten. Später bekommt Volkswagen sogar einen Orden vom Shanghaier Oberbürgermeister.
Viele Ausländer sind weggegangen, aber wir sind dort hart geblieben. Wir waren die einzige Firma, einen Orden, ein Schreiben vom Oberbürgermeister bekam.
Dazu muss ich sagen, das ist schon nicht schlecht, wenn man so einen Orden von jemandem wie Zhu Rongji bekommt. Weil der ist zwar jetzt nur Oberbürgermeister einer Stadt, aber er wird eine sehr, sehr steile Karriere hinlegen. Zhu Rongji, der wird 10 Jahre später aufsteigen zum Ministerpräsidenten. Das ist 1998. Und das ist dann auch von Vorteil, wenn einem der Ministerpräsident auf einmal schon wohlgesonnen ist.
Definitiv. Aus Sicht der Menschenrechte ist das natürlich ein vergifteter Orden, finde ich. Aber wenn Puli sagt, dieses Thema Menschenrechte, das hat damals Ende der 80er keine Rolle gespielt. Kurz nach dem Massaker sagt er, da geht alles weiter wie vorher für die westlichen Firmen.
Nach 2 Wochen sind alle wieder zurück. Da hatte ich überhaupt keine Wirkung.
Ich habe die Anwältin Sabine Stricker-Keller gefragt, wie sie die Zeit nach dem Massaker 1989 mitbekommen hat. Sie ist ja damals in Peking auch geblieben. Und sie sagt, es war erstaunlich, wie schnell alles wieder seinen ganz normalen Gang ging. Nur ein Jahr nach dem Massaker, sagt sie, da geht das Geschäft ganz normal wieder los.
Waren vielleicht auch unpolitischere Zeiten, weil gerade die Boomjahre ja völlig unpolitisch waren. Das war ja ein lineares Wachstumsdenken, bei dem man davon ausging, dass die Politik oder auch Partei immer weniger und weniger zu sagen hat. Dann kam dieser völlig überraschende Effekt, wo man sich rückbesinnen musste, dass die Politik ja wieder da ist, aber aus dieser Denke ja raus war. Und dadurch war es wahrscheinlich auch viel einfacher für die Unternehmen, das hinter sich zu lassen und wieder da weiterzumachen, wo sie 88 stehen geblieben waren.
Die chinesische Seite ist jedenfalls sehr zufrieden mit der Entwicklung.
Zwischen den beiden Staaten.
Das übersetze ich jetzt kurz mal. Die deutsch-chinesischen freundschaftlichen Beziehungen entwickeln sich extrem gut. Wir sind uns in vielen Fragen einig. Und wer ist das? Wer sagt das? Das ist Zhu Rongji, damals eben der Oberbürgermeister von Shanghai.
Der mit dem Orden für Volkswagen.
Der mit dem Orden, genau. Ich finde, man kann an diesem Tonfall von Zhu Rongji sehr, sehr gut hören, dass er richtig zufrieden ist mit den deutsch-chinesischen Beziehungen. Und er hat auch allen Grund dazu. Ein paar Zahlen kann ich dazu mitbringen vom IFO-Institut. 1990, also ein Jahr nur nach dem Massaker am Platz des Himmlischen Friedens, hat China am weltweiten Güterhandel nicht einmal 1% Anteil. Und nur 10 Jahre später, im Jahr 2000, sind es global gesehen schon 4%.
Also das ist nur eine Delle gewesen, wirtschaftlich gesehen, das Massaker, oder?
Ja, genau, nur eine Delle. Aus Sicht der Wirtschaft. Und 2001, da passierte etwas ganz Wichtiges für China.
The World Trade Organization Agreement to adopt the draft decision on the accession of the People's Republic of China. The ministers' ministerial conference so agrees.
Das ist der Moment, in dem die Welthandelsorganisation WTO China aufnimmt, am 11. Dezember 2001. Man kann sagen, für China ist das die Entscheidung überhaupt. Mit der Aufnahme in die WTO kann China nämlich im internationalen Spiel der Großen mitmischen und das funktioniert. 2008 hat die Volksrepublik schon rund 8% Anteil am weltweiten Handel, also es ist noch mal höher gegangen. Deutschland und China sind an diesem Punkt 2008 in etwa gleich wichtig für den weltweiten Güterhandel. Und nur die USA, die ist noch der große Platzhirsch. Heute, 2025, ist China an Deutschland vorbei und auf Platz 2.
Also es geht wirklich richtig, richtig steil bergauf. Und es ist im Endeffekt ja das, was Wen Puli von Volkswagen immer vorausgesagt hat. Also China wird mit seinem Hunger nach Fortschritt den ganzen Markt ankurbeln. Und wer da nicht dabei ist, der hat eigentlich verloren.
Genauso ist es. Volkswagen ist jahrelang der Marktführer in China, knackt Verkaufsrekord um Verkaufsrekord. Der Rekord sind 2,5 Millionen verkaufte Autos in nur einem Jahr in China. Und Volkswagen expandiert von Shanghai aus gewaltig. Also nur ein Werk, das ist längst passé. Heute hat Volkswagen 38 Werke in China und beschäftigt etwa 90.000 Mitarbeiter. Es sind auch viele deutsche Mittelständler nach China nachgekommen, kann man sagen, im Gefolge von solchen großen Konzernen wie Volkswagen. Mittlerweile sind es etwa 5.000 deutsche Firmen in China. Die deutsche Wirtschaft, die ist ohne China nicht mehr denkbar.
Ja, aber dieser Boom, der deckt natürlich die Risiken nicht ab in einem Land wie China. Also die politische Situation ist ein großes Risiko und das sieht man an Ereignissen wie dem Massaker damals einfach sehr deutlich.
Das stimmt, aber es gibt ein zweites riesiges Problem, gerade für die Wirtschaft in diesen Boomjahren. Und jetzt hör mal zu, ich spiele dir mal was ein, ob du hinhören kannst, was dieses Problem ist.
Lolle Omegada, habe ich verstanden. Und ja. Louis Vuitton und Swatch.
Ja, so ein bisschen, ja, kann man so sagen. Also das ist, da werden Fälschungen angepriesen.
Ich habe es mir gedacht, genau.
Genau, Rolex, Omega, Fälschungen auf einem der berühmten, legendären Fake-Straßenmärkte in Shanghai war das. Damals wurde in China so ziemlich alles gefälscht, von der Designertasche über den Kinofilm bis zum Motor. Und Volkswagen bleibt da nicht verschont natürlich. Es gibt da einen spektakulären Fall von 2013 schon. Das soll sogar der eigene Joint-Venture-Partner, also die eigene chinesische Partnerfirma, einen Motor kopiert haben. Und jetzt kommt's in einer eigens dafür gebauten Fabrik.
Das ist unglaublich.
Unglaublich. Und die Frage ist natürlich, will Volkswagen gegen sowas vorgehen? Die Antwort ist erstaunlich für uns. Nein, sagt Volkswagen, denn schließlich muss man mit diesem Joint-Venture-Partner ja weiter zusammen Geld verdienen. Man darf den ja nicht einfach rauswerfen. Ist gesetzlich verboten in China. Und dann kam offenbar dazu, dass diese Kopierer den gefälschten Motor um Winzigkeiten anders gebaut hatten. Und damit wäre Volkswagen dann mit einer Klage vor Gericht vermutlich durchgefallen. Ich habe dann auch die Anwältin Sabine Stricker-Kellerer gefragt, ja, gibt's denn da nichts dagegen? Hat man da keine Chance? Und sie sagt, es ist nicht so einfach.
Der chinesische Rechtsrahmen, um sich gegen Kopien zu verteidigen, der ist eigentlich da und der war eigentlich sehr früh da. Die Frage ist nur, wer investiert das notwendige viele Geld, um sich wirklich zu wehren?
Ja, genau diese Frage, wehren, kann man sich wehren? Das ist eben schwer in einem Land wie China. Und gerade Ausländer hatten und haben bei Klagen in China oftmals das Gefühl, ins Leere zu laufen.
Lass uns diese Boomzeit mal zusammenfassen, Astrid. Also was haben wir? Sie startet in den 80er Jahren und hält an bis ins neue Jahrtausend. Auf jeden Fall kann kein Massaker, auch keine Raubkopien diesen Boom wirklich irgendwie aufhalten oder schwächen. Westliche Firmen profitieren enorm davon, dass sie in China billig produzieren können. Und China wiederum profitiert enorm davon, weil der Wohlstand eben auch langsam die unteren Bevölkerungsschichten erreicht. Die Armut, von der du auch schon erzählt hast, die sinkt drastisch in diesen Jahren. Und das ist ja ein großes Ziel von China. Man kann sich am Ende tatsächlich vielleicht auch selbst diesen PKW Santana leisten, oder? So lässt sich's vielleicht zusammenfassen, Astrid?
So lässt sich's zusammenfassen, denn man kann sich nicht nur den Santana leisten. Wie sehr diese Boomzeit China verändert hat, das konnte ich auch selbst sehen. Der Aufschwung kam an. Viele meiner Freunde zum Beispiel, die zogen von winzigen Zimmern auf einmal in große Wohnungen um. Aber man konnte auch sehen, die Kehrseite, die war auch schon deutlich auszumachen. 2010 wird nämlich China zum größten Energieverbraucher der Welt. Umweltschutz, Fehlanzeige. An vielen, vielen Tagen war in Shanghai und in Peking, vor allem in Peking, der Smog so dick, dass man kaum 100 Meter weit sehen konnte. Es war richtig, richtig übel. Diese Dynamik in China, der unbedingte Wille zum Erfolg, gleichzeitig auch schon diese negativen Seiten des Aufschwungs, das alles passiert ja gleichzeitig und das zeichnet für mich diese Boomjahre in China aus. Auch in der Zeit, in der ich Korrespondentin in Shanghai war, also in dieser Hochzeit der Boomjahre, da konnten wir schon merken, da ändert sich was in China. Zum Beispiel entstanden viele rein chinesische Firmen. Oft sind das private Firmen, die gute Kontakte zur kommunistischen Partei pflegen. Denn solche Beziehungen, die können sehr hilfreich sein, wenn man erfolgreich sein will. Es kommen dazu Traumbiografien, also dieses typische, der Tellerwäscher zum Millionär, das wäre in China dann der Bauernsohn zum Multimilliardär. Und das kommt tatsächlich öfters mal vor. Ich habe einige dieser Firmen kennengelernt und die sind richtig gut unterwegs. Und die zeigen auch schon, wohin die chinesische Regierung gehen will.
Hier winkt schon ganz stark unsere nächste Folge hier mit rein, wo wir uns eben anschauen, ja, warum sind diese chinesischen Firmen, die da überall aufploppen, so stark erfolgreich und was bedeutet das eigentlich für die westlichen Unternehmen dort?
Ja, genau das habe ich auch Sabine Stricker-Kellerer gefragt, die Anwältin aus München, die ja diese Beginn der Boomzeit dort miterlebt hat, aber die ist seit langem wieder zurück in München, betreut aber nach wie vor allem deutsche Firmen, die in China ankommen wollen und dort arbeiten. Die jettet hin und her, auch um mitzukriegen, was da so passiert. Und da habe ich sie gefragt, konnte man sehen, dass die chinesischen Firmen so aufsteigen?
What goes up must go down, hat damals ein Automobilmanager zu mir gesagt, der sehr realistisch gewesen ist.
What goes up must go down. Also was raufgeht, geht auch wieder runter. Gilt es auch für Volkswagen in China? Gerade noch Marktführer. Und jetzt hat Wendpoli diese Sorge.
VW wird auch nicht mehr existieren.
Wendpoli, der sorgt sich um sein Lebenswerk. Was da passiert ist und vor allem, warum es so wichtig für uns hier in Deutschland ist, wie Volkswagen in China abschneidet, das hört ihr in unserer nächsten Folge. Das war, wie Herr Li deutsche Autos nach China brachte. Folge 2. Boomjahre. Reporterin
Astrid Freieisen.
Redaktion Ina Kraus. Technik Susanne Harasim. Ich bin Christina Auerbach. Die Entscheidung ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks, der Redaktion Ausland und politischer Hintergrund. April 2025. Alle weiteren Folgen von uns gibt es in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 21 Uhr mit Patrick Buchmüller. Guten Abend. US-Präsident Trump macht eine weitere Kehrtwende in der Zollpolitik. Computer und Handys werden jetzt von den stark erhöhten Abgaben ausgenommen. Katharina Jetter.
Viele Geräte von US-Tech-Konzernen wie Apple werden in China hergestellt. Diese Unternehmen werden mit der neuen Ausnahmeregelung jetzt entlastet, genauso wie die Verbraucher. Denn die hätten durch die hohen Zölle deutlich mehr für neue elektronische Geräte zahlen müssen. Experten hatten angedeutet, dass sich der Preis für ein neues iPhone in den USA möglicherweise verdreifacht hätte.
Die USA und der Iran haben im Golfstaat Oman zum ersten Mal seit Jahren wieder Gespräche über das umstrittene iranische Atomprogramm geführt. Das iranische Außenministerium erklärte, die getrennten Gespräche mit den Vermittlern hätten in einer konstruktiven Atmosphäre stattgefunden. Man werde sich am kommenden Samstag wieder treffen. Bei den Gesprächen ging es nach Angaben aus Teheran um Atomtechnik und eine Lockerung von Sanktionen. Das israelische Militär will nach eigenen Angaben seinen Einsatz im Gazastreifen ausweiten. Verteidigungsminister Katz rief die Bevölkerung in den Palästinensergebieten auf, Kampfzonen zu verlassen. Aus Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler.
Hunderttausende Menschen wurden bereits vertrieben, seit Israel den Krieg in Gaza Mitte März wieder hochgefahren hatte. Durch das Vorgehen soll der Druck auf die Hamas und weitere Terrororganisationen erhöht werden, die noch immer 59 Geiseln in ihrer Gewalt halten. Seit dem 2. März, also seit fast 6 Wochen, lässt Israel zudem keine Hilfsgüter in das Gebiet. Dadurch verschärft sich dort nach Angaben von Hilfsorganisationen die humanitäre Lage massiv.
In Berlin-Charlottenburg ist es am Nachmittag zu einem tödlichen Streit gekommen. Die Tat geschah auf dem U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz. Dorothea Echte, RBB 24.
Zunächst waren dort 2 Männer in Streit geraten. Einer von ihnen stach auf seinen Kontrahenten ein. Dieser starb noch vor Ort, sagte die Polizei dem RBB. Der Täter flüchtete in die Schlossstraße. Dort stellten ihn die Polizisten. Der bewaffnete Mann lief auf die Beamten zu, die daraufhin mehrere Schüsse abgaben und ihn festnahmen. Der Messerstecher wurde schwer verletzt und im Krankenhaus notoperiert.
Union Berlin hat in der Fußball-Bundesliga auswärts gegen Leverkusen unentschieden gespielt. Die Partie endete 0:0. Außerdem spielten heute Bayern München gegen Dortmund 2:2, Hoffenheim gegen Mainz 2:0, Mönchengladbach gegen Freiburg 1:2, Bochum gegen Augsburg 1:2 und Kiel gegen St. Pauli ebenfalls 1:2. In der zweiten